Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio begrüßt sie Gisa Funk. Und wir sprechen im Büchermarkt heute über einen großartigen Literaturfund, nämlich über bislang unbekannte Briefe der Schriftstellerin Irmgard Keun. Außerdem geht es bei uns sprachphilosophisch ums Alphabet. Aber zum Start der Sendung, da heißt es erstmal Vorhang auf für Elizabeth Strout. Elizabeth Strout, sie feiert morgen ihren 66. Geburtstag und sie gehört längst zu den erfolgreichsten Schriftstellerinnen der USA. Wahrscheinlich nicht zuletzt deshalb, weil Strout die Geschichte ihrer Provinzheldin gern über mehrere Romane hinweg weiterspinnt. Auch die Heldin ihres neuen Romans, die kennt man schon aus früheren Büchern. Es ist die Schriftstellerin Lucy Barton. Und im neuen Strout-Roman, da lässt sich Lucy Barton nun dazu überreden, mit ihrem Ex-Mann William eine Reise zu unternehmen. Ob das funktioniert, Tanja Lieske weiß mehr.
Lucy Barton ist zurück. Mittlerweile ist sie in ihren 60ern. Sie hat zwei Ehen hinter sich und zwei Töchter erzogen. Den Lesern der früheren Bücher von Elizabeth Strout ist sie gut bekannt. Man begegnet ihr in diesem jüngsten Roman »O William« schon zum dritten Mal. Sie ist wieder in die Rolle der Erzählerin geschlüpft. So versetzt sie uns, die Leser und Leserinnen, in die reizvolle Lage, dass wir schon einiges von ihr wissen. Wir können überprüfen, was Lucy Barton von sich preisgibt. Dabei gibt es Neues zu erfahren. Lucy Barton erzählt viel von ihrer Kindheit. Sie hat Armut erlebt, auch familiäre Gewalt in einer weißen Unterschichtsfamilie in Illinois. Eine Herkunft, von der Lucy Barton sagt, dass man sie nie ganz abschütteln kann. Auch wenn sie sich emanzipiert hat. Mittlerweile lebt Lucy Barton als erfolgreiche Schriftstellerin in New York.
Wie kommt es, dass manchen Menschen so etwas gelingt, während andere wie mich ein Leben lang der schwache Geruch der Herkunft umgibt, wenn ich das wüsste?
Nicht nur an dem, was sie uns anvertraut, an ihrem unwillkürlichen Habitus-Check, kann man Lucy Bartons Herkunft erkennen. Anderes steht zwischen den Zeilen, etwa ihre plötzliche Angst vor unwägbaren Ereignissen. Eine verunsicherte Erzählerin will also Zeugnis ablegen und bereitet so den schwankenden Boden, auf dem dieser Roman steht. Diesmal geht es Lucy Barton nicht um sich selbst, sondern
»Ich muss noch etwas über meinen ersten Mann sagen, William.«
Wie beiläufig entrollt sich mit diesem ersten Satz einer der vielen Fäden, aus denen der Strout'sche Romankosmos besteht. Ein immer feiner werdendes Gespinst, in dem man bereits vertrauten Figuren in neuen Zeitabschnitten und Konstellationen begegnet. Zur Bilderwelt dieser Romane gehört auch die amerikanische Provinz, namentlich der Staat Maine in Neuengland, wo Elizabeth Strout selbst geboren wurde. Aus einem kleinen Nest in Maine stammt auch Lucys Ex-Mann William. Er ist der Sohn eines deutschen Kriegsgefangenen. Daraus ergibt sich der Erzählanlass des Romans. William will zurück in die Stadt seiner Kindheit reisen. Er will etwas klären, dort aber nicht alleine hinfahren.
»Komm schon«, drängte William. »Lass uns ein paar Tage nach Maine fahren. Nächste Woche. Wir fahren einfach hin, Lucy. Wir fahren hin und schauen uns die Gegend an, wo das alles passiert ist.« »Einfach nur schauen?«, fragte ich. »Ich glaube, das verstehe ich nicht.« »Ich auch nicht«, sagte William.
Elizabeth Strouts Prosa funktioniert wie eine Kontinentaldrift. Schicht legt sich gegen Schicht, wobei das Gesagte nie ganz identisch ist mit dem Gemeinten oder dem Gewussten. Im vorliegenden Fall wird alles, was William erlebt und sagt, uns durch eine so sympathische wie unzuverlässige Berichterstatterin übermittelt. Das liegt auch an Lucys prekärer Haltung zum Gegenstand. Lucy und William waren Eheleute, nun wollen sie Freunde sein. Alles, was man erfährt, steht im Spannungsfeld von Nähe und Distanz. Ganz nebenbei entrollt sich so auch noch das Psychogramm einer gescheiterten Ehe.
»Es gab Zeiten in unserer Ehe, da habe ich ihn verabscheut. Ich spürte mit einem Grauen, das sich wie ein dumpfer Ring um meine Brust legte, dass dahinter seiner liebenswürdigen Distanz, hinter seiner sanften Art, eine Mauer war.«
Auch in diesem Roman interessiert sich Elizabeth Strout weniger für den Plot als für die stetigen Verschiebungen und Brechungen des menschlichen Bewusstseins. Ihre Figuren erschaffen mit jedem Satz ihre eigene Wirklichkeit. Daraus entsteht ein zutiefst humaner Skeptizismus, der sich wie eine feine Membran um das Erzählte legt. Man hat Elizabeth Strout eine Nachfahrin der französischen Naturalisten genannt. Da ist etwas dran. Vor allem, wenn man die Aura des American Dream mitbedenkt, der all ihre Aufstiegswilligen erlegen.
Irgendwann sagte ich, mehr konversationshalber, das ist eine sehr amerikanische Geschichte, das mit uns. Inwiefern? Fragte William, und ich sagte, unsere Väter haben im Krieg auf verschiedenen Seiten gekämpft, und deine Mutter kam aus tiefer Armut, genauso wie ich. Und schau uns jetzt an. Wir leben beide in New York und beide sind wir erfolgreich. Und William sagte, ohne mich anzuschauen und ohne die Spur eines Zögerns, tja, das nennt man den amerikanischen Traum.
Dies ist also ein melancholisch gestimmter Roman, in dem Elizabeth Strout einmal mehr ihre Kunst der vagen Genauigkeit beweist. Lucy gelingt es darin, ein weiteres Mal sich zu befreien, nämlich von William. Ein neues Plateau ist erreicht, auf dem Lucy Barton ausruhen kann. So lange, bis wir ihr in einem weiteren Roman von Elizabeth Strout begegnen.
Das meint eine beeindruckte Tanja Lieske über O. William, den neuen Lucy Barton-Roman von Elizabeth Strout. In der Übersetzung von Sabine Roth liegt er im Luchterhand Verlag vor. 224 Seiten, 20 Euro. Vordergründig klingt es banal. Unsere Worte sind aus Buchstaben zusammengesetzt. Und im Fall des deutschen Alphabets bedeutet das, uns stehen für die Wort- und Textbildung genau 26 verschiedene Buchstaben zur Verfügung. Klingt simpel, aber was passiert da eigentlich, wenn aus Buchstaben plötzlich Worte mit Sinn und Bedeutung werden? Der Lyriker und ehemalige Hörfunkredakteur Stefan Krass, der hat sich darüber Gedanken gemacht und er hat schreibend versucht, der Schöpfungsmagie des ABCs auf die Schliche zu kommen. Jürgen Deppe berichtet.
Am Ende könnte man sich fast ein wenig Sorgen um das Alphabet machen, dem der Sprachakrobat Stefan Krass zuvor 150 Seiten lang Buchstabe für Buchstabe durch das Dickicht von Semantik und Phonetik gefolgt ist und höchstes Lob gezollt hat. Zumindest um einige Buchstaben des Alphabets könnte man sich Sorgen machen, um das Vogel-V zum Beispiel. Denn dem drohe, so konstatiert Krass zum Schluss ironisch, echtes Ungemach, unter anderem durch die Gesellschaft für Sprache, die vorschlägt, dass zur Verwechslung mit dem U, dem W oder dem Y einladende V einfach durch ein F oder ein W zu ersetzen. Also weg damit!
Diverse Verse werden nun mal diverse Verse ausgesprochen und nicht diverse Verse. Außerdem treibt der Buchstabe V sich gern auch außerhalb des Alphabets herum und dient als Victory-Zeichen, als lateinisches Zahlzeichen für die 5, oder er beschreibt die Spur, die ein Vogelzug in den Himmel malt. Vogel-V, sagt die Lehrerin, wenn sie den Schülern den Unterschied zum lautgleichen F verdeutlichen will.
Bis die Leser allerdings beim V landen, haben sie auf der Spur der Buchstaben, wie Stefan Krass seine Erkundung nennt, schon reichlich Erkenntnis gewonnen. Zum Beispiel darüber, dass am Anfang nicht etwa das Wort steht, sondern als dessen kleinste Konstituente der Buchstabe. Der sei Grundlage all unseres Verständnisses der Welt und damit eben auch unseres Selbstverständnisses. Ein Buchstabe bietet nahezu unendlich viele Möglichkeiten, weil er nicht wie ein Piktogramm auf etwas Konkretes verweist, sondern auf einen Laut, der sich mit anderen Lauten kombinieren lasse, um dann gemeinsam jede erdenkliche Form von Sinn zu ergeben. Bei Krass liest sich das so.
Die 26 Buchstaben bilden ein geschlossenes Arsenal von Zeichenmodulen, deren Kombinatorik eine unendliche Textmaschine in Gang setzt. Basiselement ist immer der einzelne Buchstabe. Als Träger von Informationen tritt er im Verbund mit anderen Schrift- und Lautzeichen auf. Gemeinsames Haus ist das Alphabet, unter dessen Dach die Buchstaben ihr semantisches Potenzial entfalten.
Und wenn die 26 Buchstaben des hiesigen Alphabets dann auch noch eine Liaison mit den Ziffern 0 bis 9 eingehen, dann bilden sie, wie Krass es ausdrückt, den Materialkern alphanumerischer Rechenoperationen.
Die kombinatorischen Möglichkeiten, die sich aus dieser Konkordanz der Zeichen ergeben, erschließen der Sprache jenseits der vertrauten semantischen oder etymologischen Räume ganz neue Bedeutungsfelder.
Keine Sorge, Krass-Überlegungen sind längst nicht durchgängig so abstrakt. Im Gegenteil, er schreitet das weite Bedeutungsfeld der Buchstaben mit viel Lust am Anekdotischen oder auch Skurrilen ab. Sein Abecedarium reicht dabei von A wie naheliegend Alphabet bis Ü wie Übersetzung. Dazwischen thematisiert Krass beispielsweise Buch oder Code, wo es von amüsanten Räuberpistolen zur Verschlüsselungsmaschine Enigma bis zum genetischen Code reicht, oder von G wie Gedicht bis H wie Handschrift, denn darum geht es Krass.
Nicht nur um den Text, auch um die Textur. Nicht nur um die semantische Seite der Schrift, auch um die physische Präsenz der Buchstaben. Nicht nur um den Sinn der Mitteilung, auch um die Sinnlichkeit des Schreibvorgangs.
Krass buchstabiert sein Abecedarium weiter durch. Das P steht für Passwort und das T für Typografie.
Mit der Typografie verhält es sich ähnlich wie mit Filmmusik. Sie ist präsent, auch wenn man sie nicht bewusst wahrnimmt.
Und sie ist dabei ungemein wichtig. Krass folgt auf seiner Spurensuche den kleinsten, oft gering geschätzten Teilen im Sprachkosmos, spürt ihrem Ordnungsprinzip nach und landet dann fast zwangsläufig bei der seiner Ansicht nach höchsten Kunst ihrer Anordnung, der Poesie. Mag sein, dass in Krass teils amüsanten Überlegungen nicht immer strengste wissenschaftliche Maßgaben walten, zumal auch seine Argumentation gelegentlich genau jene Rösselsprünge zu machen scheint, die er bei der Lektüre der einzelnen Kapitel seines schmalen Bändchens für möglich hält. An dieser Stelle geht es dann nicht einfach nur linear nach vorne, sondern gewissermaßen zwei Sprünge nach vorn und einen diagonal zur Seite. Ganz stringent ist das nicht, aber Krass Buchstabenassoziation machen enorm viel Spaß und mit Sicherheit nicht dümmer.
So lautet das Urteil von Jürgen Deppe über die Alphabetbetrachtung von Stefan Krass. Sein Buch »Die Spur der Buchstaben« ist im Steidel Verlag erschienen, 160 Seiten, 18 Euro. Die 1905 in Berlin geborene, aber die längste Zeit ihres Lebens in Köln wohnhafte Schriftstellerin Irmgard Keun, sie nahm es selbst mit ihren biografischen Daten oft nicht allzu genau. Und da Keun außerdem kein Archiv hinterlassen hat und nur wenige Briefe aufbewahrte, war es bisher gar nicht so leicht, ihre Lebensgeschichte zu rekonstruieren. Das gilt besonders für die Zeit, als die Star-Autorin der Weimarer Republik bei den Nazis in Ungnade fiel und 1936 für eine Zeit lang im Ausland untertauchte. Jetzt aber ist dem Berliner Germanisten Michael Bienert ein echter Sensationsfund gelungen, denn Bienert hat bislang völlig unbekannte Briefe von Irmgard Keun aus den Jahren 1935 bis 1948 entdeckt. Darunter auch einen bislang völlig unbekannten Briefwechsel mit dem ostdeutschen Autor Franz Hammer. Vor der Sendung habe ich mit Michael Bienert gesprochen und als erstes habe ich ihn natürlich gefragt, wie er auf die lange unentdeckten Keun-Briefe überhaupt gestoßen ist.
Ja, das sind Fundstücke. Und zu meiner Überraschung stellte sich dann eben raus, es gibt einen Briefwechsel, der bisher vollkommen unbekannt war, auch in der Forschung vollkommen unbekannt war, in der Akademie der Künste, mit einem jungen Schriftsteller, Franz Hammer, mit dem sie korrespondiert hat in einer Zeit, nämlich der Zeit um ihre Emigration aus Deutschland herum, über die sie später auch nicht gerne geredet hat. Also aus Irmgard Keuns Perspektive war das eigentlich eine ständige Krisenzeit und Zeit eines Überlebenskampfs, ne? Erst als nicht erwünschte Schriftstellerin in Deutschland, dann im Exil, dann im Zweiten Weltkrieg in Deutschland, auch eigentlich als unerwünschte Person, die sich teilweise verstecken musste. Und dann bis in die Nachkriegszeit hinein, wo sie im zerstörten Elternhaus in Köln sitzt und wieder anfängt zu schreiben.
Ich glaube, dieser Briefwechsel mit Franz Hammer, also zwischen Franz Hammer und Irmgard Keun, ich glaube, das ist der wirkliche Sensationsfund dieses Bandes. Und ich habe mal nachgezählt, also genau 9-mal gehen die Briefe zwischen Franz Hammer und Irmgard Keun zwischen dem 31. Juli 1935 und dem 8. Februar 1937 hin und her. Und alles fängt ja so mit Fanpost an, würde ich mal sagen, von Franz Hammer, weil er ist ganz begeistert von Keuns Roman Gilgi. Warum wurde aus diesem Fanbrief dann schnell mehr? Also das wird ja dann ein richtig vertraulicher, inniger Briefwechsel zwischen den beiden.
Naja, Irmgard Keun war damals im Literaturbetrieb des Dritten Reiches vollkommen isoliert, unerwünscht. Franz Hammer auch, also der hatte auch gerade versucht, so eine literarische Karriere zu starten. Der Druck seines ersten Romans ist auch durch 1933 Machtergreifung der Nationalsozialisten verhindert worden. Und da begegnen sich in diesen Briefen eben zwei Autoren, die ja daran gehindert sind, das zu machen, was sie eigentlich wollen. Und Irmgard Keun bietet ihm auch sehr schnell Hilfe an. Sie erklärt ihm ihr Geschäftsmodell, wie sie also illegal publiziert und noch ein bisschen Geld verdient. Und dann kommt aber sozusagen die große Katastrophe. Also dieser Briefwechsel hat auch eine tolle Dramaturgie. Dann bekommt sie nämlich Post von der Reichsschrifttumskammer, die das spitz bekommen hat, dass sie das unterlassen soll. Sie bekommt eine Strafandrohung. Sie soll dann 200 Mark zahlen, weil sie illegal publiziert hat. Und schreibt dann, ja, soll ich jetzt auf den Strich gehen, um das zu bezahlen? Und das ist schon sehr spannend, was in dieser Zeit passiert.
Also sie wurde ja faktisch mit Berufsverbot belegt von den Nazis. Was einte die beiden? Also war das nur diese Abscheu gegen das Naziregime oder war es noch mehr?
Also es war in der Situation vor allem das, also vor allem die Isolation, die in diesem Briefwechsel ja ein Stück weit aufgebrochen wird, wenn man plötzlich einen Gesprächspartner hat, mit dem man über literarische Fragen diskutieren kann, Fragen des Überlebens eben in der Nazizeit. Die entwickeln natürlich da auch miteinander so einen Code, um sich ihre politische Haltung gegenseitig durchsichtig zu machen. Sie sind sich nie im Leben begegnet. Und wer weiß, ob das im Leben tatsächlich funktioniert hätte, denn Hans Hammer hatte auch einen ganz anderen biografischen Hintergrund. Also der stammte eigentlich aus einer proletarischen, also einer wirklich relativ mittellosen Familie und hat sich dann so im linken Milieu hochgearbeitet, hochgeschrieben, für Arbeiterpresse, für KPD-Organe geschrieben. Und Irmgard Keun hatte ja durchaus ein großes Herz für kleine Leute, aber hatte ja doch einen sehr bürgerlichen Hintergrund.
Ja, Sie haben das gerade erwähnt und mich hat das auch sehr erstaunt zu lesen. Also beide Briefpartner, also Franz Hammer und Irmgard Keun, haben sich nie persönlich getroffen, obwohl sie sich ja schriftlich durchaus angenähert haben. Und es gibt ja mehrere Stellen, wo Franz Hammer Irmgard Keun eigentlich zu sich einlädt nach Eisenach, nach Ostdeutschland. Warum ist sie auf diese Einladung nie eingegangen? Was glauben Sie?
Bei aller Offenherzigkeit, die sie da an dem Tag legt, hat sie natürlich auch manches verschwiegen. Also es taucht nur mal beiläufig auf, dass sie ja in dieser Zeit noch verheiratet war. Sie hatte ja auch noch einen Geliebten in Amerika, also zwei Männer, die sie auch finanziell unterstützt haben.
Und dann kam noch Josef Roth dazu irgendwann, ja.
Der kam dann später im Exil dazu, der wird auch an einer Stelle erwähnt. Also dann ist es aber sowieso nicht mehr die Perspektive, dass die beiden sich so schnell begegnen, weil sie sitzt dann im Exil und Franz Hammer ist also in Deutschland geblieben in der Nazi-Zeit. Hat dann später in der DDR Karriere gemacht als Literaturfunktionär, weil er also politisch auch wirklich unbelastet war. Ja, das, ich finde, Reizvolle daran ist, dass das tatsächlich diese Geschichte, die sich da zwischen den beiden entspinnt, sich ja tatsächlich nur im Medium dieser Briefe entspinnt, sodass wir auch tatsächlich vollkommen Zeuge sind dieser Geschichte, Mitleser. Und weswegen ich auch dachte, man muss das publizieren, ist, dass der Briefwechsel eigentlich die Geschichte zwischen diesen beiden Autoren unter Druck in der Nazizeit und wie dann sich die Situation für Irmgard Keun zuspitzt, bis zu der Entscheidung ins Exil zu gehen. Also das erzählt sich ganz gut. Das sind jetzt keine Fundstücke, ja, die jetzt nur sozusagen verloren im Raum stehen, sondern es ist tatsächlich eine Geschichte, die in diesem Dialog erzählt wird. Und es ist tatsächlich der einzige Briefwechsel von Irmgard Keun, den wir haben.
Umso verdienstvoller, dass Michael Bienert die bislang unbekannte Korrespondenz von Irmgard Keun jetzt erstmals publiziert hat in einem Briefband. Man lebt von einem Tag zum anderen, so heißt der von ihm herausgegebene Band mit Keun-Briefen aus den Jahren 1935 bis 1948. Quintus Verlag Berlin, 176 Seiten, 24 Euro. Und das war's an Literaturneuigkeiten für heute. Hier verabschiedet sich Gisa Funk und die sagt Tschüss. Machen Sie es gut.